In etlichen Berliner Kinos und Clubs sind ab heute Dokumentarfilme zu sehen, denn heute Abend startet die dritte Doxumentale des Festival für non-fiktionales Erzählen. 50 Filme werden insgesamt gezeigt, 10 davon im Wettbewerb, und dazu gibt's dann noch Lesungen und Live-Podcasts und Ausstellungen und Podiumsdiskussionen. Boomt der Dokumentarfilm gerade, und wenn ja, warum ist das so? Das kann ich jetzt mit Anna Ramskogler-Witt besprechen. Sie ist die Leiterin des Dokumentarfilms Festivals. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Was sagen Sie? Erlebt das dokumentarische Erzählen und Berichten gerade einen Aufschwung, eine Boomzeit?
Ich habe das Gefühl, dass das Interesse daran groß ist. Es gibt eine schöne Studie vom Reuters-Institut, das genau das darlegt, dass Dokumentarfilme für viele zu einer wichtigen Informationsquelle geworden sind, gerade in der Zeit, wo die Informationen sonst sehr verkürzt sind, man sich unsicher ist, was kommt von KI, was ist echt, geben Dokumentarfilme manchmal eine Sicherheit. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie für viele Menschen das Tor oder das Fenster in eine andere Welt sind und dazu einladen, sich mit Geschichten von anderen Menschen auseinanderzusetzen und im besten Fall inspirieren zu lassen.
Also sowohl Sinnsuche als auch Wahrheitssuche, Überblick, Verständnis und dann natürlich die Neugier, ne? Die Neugier auf andere Leben und Kulturen. Wie befriedigen Sie denn diese Neugierde? Geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele aus dem Festivalprogramm.
Genau, wir versuchen in unserem Festival tatsächlich eine sehr große Bandbreite an Filmen und Themen abzudecken. Einen Film, den ich zum Beispiel wunderschön finde, ist Whispers in May, ein Film über eine Gruppe von jungen Mädchen in China, die sie beim Aufwachsen beobachtet und wie sie mit dieser doch patriarchalen Welt umgehen und sich darin zurechtfinden. Eine ganz andere Lebensrealität wie bei uns, wo es dann doch auch Ähnlichkeiten gibt.
Welche Ähnlichkeiten würden Sie sagen?
Das Erwachsenwerden, dieses sich damit abfinden, dass die Kindheit zu Ende ist, sich in der neuen Rolle einzufinden. Ich glaube, das hat jeder von uns auf die eine oder andere Art durchgemacht.
Ja, allerdings. Ich weiß, dass 3 Weltpremieren dabei sind, 2 Deutschlandpremieren. Haben Sie noch ein Beispiel für uns aus dem Programm, einen Film, den Sie uns ans Herz legen möchten?
Ja, bei den Weltpremieren haben wir tatsächlich einen deutschen Film dabei, das ist Sorry for the Genocide. Das setzt sich mit der deutschen namibianischen Geschichte auseinander. Wir hatten das große Glück, dass wir den Film letztes Jahr schon im Rahmen von unserem Fachprogramm begleiten durften. Und die Regisseure, in dem Fall sind es mehrere, haben tatsächlich eine sehr schöne Erzählung geschafft, die aber auch die Problematik der deutsch-namibischen Beziehung natürlich aufgreift und bespricht und aus verschiedenen Blickwinkeln darauf schaut.
Sorry für den Genozid, das klingt so flapsig, muss ich sagen. Das klingt so irgendwie so, ach ja, sorry, tut uns leid, haben wir gerade irgendwie Mist gebaut. Ist vermutlich schon so ein Dreh für diesen Film, oder?
Ich finde Filmtitel tatsächlich essentiell, weil das ist ja das Erste neben dem einen Stil, was der Besucher oder die Besucherin sieht und liest. Und ich finde, dass ein Titel wie Sorry for the Genocide, der klingt flapsig, der Film ist das auf gar keinen Fall, weil der rückt genau die Perspektiven der Betroffenen, der Nachfahren ins Zentrum und stellt aber auch gleichzeitig diese schwierige Beziehung in den Vordergrund. Ja. Und ich finde, der Titel macht neugierig.
Ja, das finde ich auch. Aber dadurch wird halt klar, ein einfaches Sorry reicht nicht. Also das reicht bei weitem nicht aus. Nun gibt es ja in der Regel nach den Filmen bei Ihrem Festival so Podiumsgespräche, auch Diskussionsrunden, die, soweit ich weiß, auch gerne mal kontrovers ablaufen können. Wie wichtig ist das für Sie und für das Festival, diese Form der Auseinandersetzung mit den Themen, mit den Filmen?
Ich finde es immer schön, die RegisseurInnen oder ProtagonistInnen da zu haben nach dem Film. Und das, was man gesehen hat, ist ja teilweise sehr eindringlich, manchmal schön, manchmal brutal, manchmal unterhaltsam. Und dann gemeinsam mit dem Publikum nochmal tiefer in das Thema einzusteigen und die Fragen, die einem auf der Zunge quasi brennen, auch aussprechen zu dürfen und mit den RegisseurInnen oder ProtagonistInnen ins Gespräch zu kommen. Was das Schöne bei uns ist, ist, dass danach nicht nur Raum ist, das während des Podiumsgesprächs oder während des Q&As zu machen, sondern meistens bleiben die ProtagonistInnen und RegisseurInnen dann noch länger und es entstehen dann in den Kinofoyers total schöne Gespräche zwischen den ZuschauerInnen und mit den RegisseurInnen.
Wie kriegen Sie das hin? Weil so einen geschützten Raum, in dem so offene Debatten stattfinden können, ist ja in unserer Zeit heute extrem schwierig. Also dass man sagen kann, ich bin anderer Meinung als du, aber ich akzeptiere deine Meinung, aber hör dir mal bitte meine Argumente an. Wie kriegen Sie so eine Atmosphäre hin?
In den letzten Jahren ist es uns gelungen, dadurch, dass wir ganz großartige ModeratorInnen hatten, die zum Teil auch selbst tief im Thema waren. Wir versuchen es auch über die Filmauswahl zu machen. Und ich sage immer im Vorfeld, uns sind die Graustufen wichtig, das Gespräch. Weil wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann, glaube ich, haben wir verloren als Gesellschaft.
Ja, dann ist die Vielfalt weg. Ne? Das gilt allerdings auch umgekehrt. Ne? Also es kann ja auch leicht eine Art von Bubble entstehen. Ne? Gerade bei so einem Festival, ne? Gerade wenn so Menschen schon über lange Zeit miteinander arbeiten. Wie ist das? Sehen Sie diese Gefahr auch, dass man auch immer nur in Anführungszeichen bestimmtes Publikum erreicht?
Wir versuchen da tatsächlich ganz aktiv zu schauen, wie wir anderes Publikum erreichen. Wir haben eine Kollegin gehabt, die hat sich sehr viel mit Outreach beschäftigt und hat verschiedenste Gruppierungen eingeladen zu kommen und wir haben da versucht, stark auf Partnerschaften zu setzen. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir versuchen aus dem Traditionsort Kino, das ich persönlich sehr liebe, auch manchmal aktiv rauszugehen. Zum Beispiel, indem wir Filme in Clubs zeigen, wie im SO36 oder im Kater und dadurch natürlich ein ganz anderes Publikum ansprechen. Ja. Das Zweite, was wir probieren, ist über die Auswahl der Filme auch aus gewissen Bubblen herauszukommen. Wir zeigen zum Beispiel einen Film über eine norwegische Gossband und haben da ganz gezielt eine andere Zielgruppe angesprochen, als wir normalerweise tun würden. Und dann zeigen den Film auch in Kombination mit einem wunderschönen Konzert.
Was gibt es zur Festivaleröffnung heute Abend?
Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal am Potsdamer Platz. Das ist für uns was Besonderes. Der Potsdamer Platz hat ja mit der Berlinale diese Bedeutung Film in sich, also er trägt es in sich. Dokumentarfilm sieht man ja oft eher in Off-Locations. Das heißt, wir freuen uns sehr, in dem Atrium Tower zu sein und zeigen heute unten in diesem Atrium, wo wir ein Kino reingebaut haben, eine Hommage an Berlin, die wir gemeinsam mit der österreichischen Regisseurin und Schauspielerin Barbara Stutt-Leskel erarbeitet haben, die sich mit der Geschichte des Platzes auseinandersetzt. Ja. Es sind Lesungen von Kafka über Kästner, Filmausschnitte von Symphonie einer Großstadt bis zum Himmel über Berlin. Und wir versuchen, die Geschichte des Ortes zumindest anzukratzen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, das Ankratzen. Heute Abend beginnt die Dokumentale des Festival für Non-Fiction Storytelling, so heißt es. Ab morgen bis zum 7. Juni gibt es dann an vielen Orten in Berlin Dokumentarfilme, Diskussionen, Lesungen, Podcasts, Videospiele, riesiges Programm. Das war Anna Ramskogler-Witt, die Leiterin des Dokumentale-Festivals. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Tschüss.